Wir studieren Vers für Vers durch das Johannesevangelium und wir sind im Johannesevangelium in Kapitel 5 heute Morgen. Ihr erinnert euch, Jesus hatte einen Kranken geheilt und hat ihm dann befohlen, sein Bett, das heißt seine Matratze aufzunehmen und herumzulaufen. Und Jesus hat es bewusst an einem Sabbat getan und das war den religiösen Leitern der Juden natürlich ein Dorn im Auge, weil es ihre Sabbatregeln verletzt hat. Und darum haben sie Jesus angefeindet und verfolgt. Und im Vers 17, Kapitel 5, lesen wir die Antwort von Jesus. Er beantwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Also Gott hört nicht auf zu wirken am Sabbattag, sonst wird die ganze Welt auseinanderfallen, das ganze Universum vergehen. Er hält alles zusammen. Gott braucht auch keinen Ruhetag, er wird nicht müde. Er ist beständig am Wirken in dieser Welt. Seine Sabbatruhe wurde durch die Sünde der Menschen unterbrochen und seither ist er am Wirken. Unsere Erlösung. Und die Juden hätten damit übereingestimmt, dass Gott alle Zeit wirkt, also auch am Sabbattag. Und Jesus sagt hier: Ich folge seinem Beispiel. Ich wirke mit dem Vater. Im Matthäusevangelium hat Jesus gesagt: Ich bin der Herr des Sabbats. Ich stehe nicht unter dem Gesetz, ich bin der Gesetzgeber. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, auch dass Jesus die Erfüllung des Sabbats ist. Dass wir in seinem Erlösungswerk für uns ruhen können von all unseren Werken. Dass Jesus gesagt hat: Es ist vollbracht. Ich habe alles für dich getan, was du inne tun kannst. Darin kann ich ruhen. Er ist unsere Sabbatruhe. Aber hier sagt er: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Vers 18, darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Also sie ändern jetzt ihre Anklage von: Du hast das Sabbatgebot gebrochen, zu: Du bist ein Gotteslästerer. Manchmal sagen Menschen: Jesus hat nie behauptet oder beansprucht, Gott zu sein. Hat er schon. Diese Stelle ist ein Problem für die, die das behaupten. Er hat es vielleicht nicht so direkt mit diesen Worten gesagt, aber er hat es den Juden so klar gesagt, dass sie das verstanden haben. Und wir müssen den jüdischen Leitern seiner Zeit zugestehen, dass sie am besten verstanden haben, was er gemeint hat. Jedenfalls besser als gewisse moderne, liberale Theologen tausende Jahre später oder die Moslems oder Sektierer wie die Zeugen Jehovas, die die Gottheit Jesu verleugnen. Sie haben verstanden hier, dass Jesus, als er gesagt hat, Gott ist mein Vater, nicht nur allgemein unser Vater, sondern er ist mein Vater, mein persönlicher Vater, dass er damit gesagt hat: Ich bin Gott. Denn der Sohn, der teilt die Natur des Vaters. Wenn ein Mensch einen Sohn hat, was ist er dann? Mensch. Wenn ein Hund einen Sohn hat, was ist er? Hund. Wenn eine Katze einen Sohn hat oder ein Kater einen Sohn hat, ist eine Katze oder ein Kater, besser gesagt. Und wenn Gott einen Sohn hat, dann was ist er? Dann ist er Gott. Er teilt dieselbe Natur des Vaters. Und die jüdischen Leiter, die haben das verstanden, dass Jesus hier gesagt hat, in den Worten ihrer Kultur, so wie sie es verstanden haben, Jesus hat gesagt: Ich bin Gott. Er hat gesagt: Ich darf am Sabbat wirken wie der Vater, weil auch ich Gott bin. Er ist die zweite Person des dreieinigen Gottes. Zu einer anderen Gelegenheit hat Jesus gesagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wieder zu einer anderen Gelegenheit hat er gesagt: Ich und der Vater, wir sind eins. Und das steht in Johannes 10, Vers 30. Und auch da haben die Juden genau verstanden, was Jesus beansprucht hat zu sein. Ich lese es mal vor, Johannes 10, ab Vers 30, wer mitlesen will. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und seht hier die Reaktion der Juden. Da hoben die Juden wieder Steine auf, dass sie ihn steinigten. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch von meinem Vater gezeigt, für welches Werk unter ihnen steinigt ihr mich? Und die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Also die haben genau verstanden, was Jesus beansprucht hat, zu sein. Sie haben ihm nicht geglaubt, dass er das ist, was er behauptet hat zu sein, nämlich Gott, und deswegen wollten sie ihn steinigen und haben gesagt, du, der du ein Mensch bist, du machst dich selbst zu Gott, du bist ein Gotteslästerer. Aber sie haben verstanden diesen Anspruch von Jesus, dass er gesagt hat, ich bin Gott. Und wenn es dir nicht passt, was Jesus sagt, dann kannst du ihn einen Verrückten nennen von mir aus oder vielleicht einen bösen Lügner, der die Leute bewusst verführt, obwohl er weiß, dass er nicht der ist, der er behauptet zu sein. Aber du kannst Jesus nicht einen Propheten nennen oder einen guten Lehrer. Oder zu sagen, Jesus hat nie behauptet, Gott zu sein, oder das hat er nicht so gemeint, wie die Juden das hier verstanden haben. Nee, dieser Anspruch Jesu, Gott zu sein, der ist so klar. Und deswegen wollten die Juden ihn tot sehen. Und wenn wir die Lehre oder die Worte von Jesus betrachten, dann sind es nicht die Worte von irgendeinem Gestörten oder irgendeinem Verwirrten oder einem Lügner. Was Jesus uns gelehrt hat, ist die reinste Morallehre der Geschichte. Das erkennen die meisten an. Und das, was er vorgelebt hat, das ist astrein. Dann muss er wohl doch der gewesen sein, der behauptet hat zu sein. C.S. Lewis, dieser bekannte Schriftsteller, und er war Professor für englische Literatur in Oxford und auch in Cambridge. Er ist der Autor dieser Narnia-Trilogie, die verfilmt wurde in den letzten Jahren. Und er schreibt in seinem Buch Pardon, ich bin Christ, oder Mere Christianity heißt es im Englischen. Ich habe es aus dem Englischen übersetzt. Er schreibt, ich versuche hier jeden davon abzuhalten, dass er etwas wirklich Dummes sagt, was die Menschen oft über ihn, das heißt über Jesus, sagen. Nämlich, ich bin bereit, Jesus als großen Morallehrer anzunehmen, aber nicht seinen Anspruch, Gott zu sein. Und C.S. Lewis schreibt, das ist eine Sache, die wir nicht sagen dürfen. Ein Mensch, der nur ein Mensch war und derartige Dinge gesagt hat wie Jesus, würde kein großer moralischer Lehrer sein. Er wäre entweder ein Spinner auf derselben Ebene wie ein Mensch, der behauptet, ein hart gekochtes Ei zu sein, oder er wäre der Teufel der Hölle. Du musst deine Entscheidung treffen. Entweder war und ist dieser Mensch der Sohn Gottes, oder er ist ein Verrückter oder etwas Schlimmeres. Du kannst ihn einsperren als Irren, du kannst ihn anspucken und als einen Dämon umbringen, oder du kannst zu seinen Füßen niederfallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber lasst uns nicht mit irgendeinem Unsinn kommen, dass er ein großer menschlicher Lehrer war. Das hat er nicht offen gelassen für uns. Das war nicht seine Absicht. Und Josh McDowell in seinem Buch Wer war dieser Mensch führt diesen Gedanken noch weiter aus. Zitiere hier, er schreibt, Jesus beanspruchte, Gott zu sein. Er ließ keine andere Möglichkeit offen. Sein Anspruch muss entweder wahr oder falsch sein. Also ist das etwas, worüber wir ernst nachdenken sollten. Die Frage Jesu an seine Jünger, was aber sagt ihr, wer ich bin, bietet mehrere Alternativen. Nehmen wir zuerst an, dass sein Anspruch, Gott zu sein, falsch war. Wenn er falsch war, dann haben wir wieder zwei und nur zwei Alternativen. Entweder er wusste, dass es falsch war, oder er wusste nicht, dass es falsch war. Falls Jesus wusste, dass er nicht Gott war, als er seine Behauptungen aufstellte, hat er gelogen und seine Nachfolger bewusst getäuscht. Aber wenn er ein Lügner war, dann war er auch ein Heuchler, weil er anderen gesagt hat, ehrlich zu sein, was immer es kostet, während er selbst eine Riesenlüge gelehrt und gelebt hat. Und es sogar noch schlimmer schreibt er, weil der anderen gesagt hat, dass sie ihm für ihr ewiges Heil vertrauen sollen. Also wäre Jesus nicht nur ein Lügner gewesen, sondern auch unaussprechlich böse. Und er wäre auch ein Tor gewesen, weil ihn seine Behauptung, Gott zu sein, letztendlich ans Kreuz gebracht hat. Und er wäre ganz sicher kein guter Lehrer gewesen, wenn er die Leute belügt. Und ich würde noch einen Punkt hinzufügen und fragen, wer wäre bereit, für eine Lüge zu sterben, die er selber aufgestellt hat? Ich meine, viele Menschen sind bereit zu sterben für eine Religion oder für eine Philosophie. Denkt an die Marxisten oder muslimische Selbstmordattentäter. Aber der Punkt ist, die glauben, dass es wahr ist. Dass da 70 Jungfrauen auf sie warten im Himmel, wenn sie sich in die Luft sprengen. Die glauben, dass es wahr ist. Aber niemand, der eine Lüge erfindet, der eigentlich genau weiß, dass es unwahr ist, was er sagt, wird bereit sein, dafür zu sterben. Okay, erste Möglichkeit, Jesus war ein Lügner. Er wusste, dass er nicht Gott war und hat es trotzdem behauptet. Zweite Möglichkeit wäre, Jesus war ein Verrückter oder ein Geistesgestörter. Er hat nur gedacht, dass er Gott sei, war es aber nicht. Und wie gesagt, alles, was wir über Jesus lesen und was wir von ihm hören, das, was er gelehrt hat, das, was er getan hat, das hat eine Tiefe, das hat eine Klarheit, das hat eine Wahrheit, das hat eine moralische Größe. Das sind nicht die Worte irgendeines verwirrten Menschen oder irgendeines Geisteskranken. Die Menschen haben gesagt, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sie haben erkannt, da ist was Besonderes an Jesus. Also glaubst du, dass Jesus ein Lügner war? Glaubst du, dass Jesus geistesgestört war? Wenn nicht, dann gibt es nur eine Alternative. Und die ist, dass er der war, der behauptet hat zu sein. Nämlich dein Herr und dein Gott. Und dann musst du dein Knie beugen und vor ihm niederfallen und ihn anbeten als Gott. Und das ist genau der Anspruch, den Jesus in den nächsten Versen stellt. Nämlich, dass ihm dieselbe Ehre gebührt wie Gott dem Vater. Das ist ein sehr radikaler, kontroversieller Anspruch. Sehr polarisierend, sehr abgefahren. Auch ein sehr unbequemer Anspruch. Und dann, was machst du damit? Was machst du mit diesem Jesus? Er ist nicht so das liebe Jesulein, dass du irgendwie in Eck stellen kannst, deines Lebens wie eine Statue, den du irgendwie wegschieben kannst und nur hervorholen kannst, wenn es dir gerade passt. Ist auch nicht ein Philosoph, mit dem du diskutieren kannst oder den du in Frage stellen kannst. Er ist nicht nur ein gutes Vorbild, dem du nachfolgen kannst oder halt auch nicht. Er ist nicht nur ein guter Lehrer oder der Hippie, der keiner Fliege was zu Leide tun kann. Nee, wir werden gleich sehen, Jesus wird ein Richter sein. Und die Entscheidung für ihn oder gegen ihn ist eine Entscheidung, die Leben oder Tod bedeutet. Und was du mit Jesus machst, das machst du mit Gott, dem Vater. Oh, wie unbequem dieser Jesus ist für uns moderne Menschen, die so gern selbst Gott spielen wollen und die ihn so gern neu definieren wollen und so nach ihren eigenen Vorstellungen und Geschmack formen wollen. Aber Jesus spielt da nicht mit. Und wer kann ihm das verübeln? Wir wollen das nicht, oder? Dass andere uns neu definieren. Jennifer und ich geheiratet haben, dann muss man in Amerika zuerst beim Standesamt so eine Urkunde abholen und dann in Amerika erledigt der Pastor die Rolle des Standesbeamten und des Pastors in einer Person, aber man muss sich zuerst das Ding abholen, was dann unterzeichnet wird während dem Traugottesdienst. Und dieser kleine Beamte, der da saß, dieser Standesbeamte, hat tatsächlich meinen Namen geändert. Ich habe meinen Namen eingetragen, Günther mit UE, weil die in Amerika kein Ü haben. Und er hat gesagt, nee, das kannst du nicht machen, das steht nicht da in deinem Pass, da steht ein U. Ich habe gesagt, nee, da steht kein U, da steht ein Umlaut U. Wenn du ein U schreibst, ist das ein anderer Name. Der hat gesagt, nee, das geht nicht, ich kann kein UE schreiben, weil da steht ein U bei dir im Pass. Ich habe gesagt, nein, da steht ein Ü und so weiter und so fort. Und es hat alles nichts genutzt. Dieser kleine Standesbeamte da in San Bernardino in Kalifornien hat meinen Namen geändert. Was für eine Frechheit. Ich habe dann nachher die Ü-Punkte dazu gemalt auf der Urkunde. Weil ich mal gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass der einfach meinen Namen ändert. Und dann später habe ich gesehen, dass unten im Reisepass sowieso mein Name nochmal mit UE steht. Aber das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Auf jeden Fall, offiziell in Amerika heiße ich jetzt Gunther. Frechheit, oder? Das gefällt mir nicht, wenn andere mich neu definieren. Ich denke, Markus wird es auch nicht gefallen, wenn ich sagen würde, Markus, du siehst mir mehr so aus wie ein Jürgen. Und ja, du siehst so aus wie ein Grafikdesigner. Nicht so ein Fliesenleger, ein Grafikdesigner und ein Hindu eigentlich. Das wird zu dir passen. Und du bist der Sohn von der Sefta. Was würdest du sagen? Würde das gefallen? Würdest du sagen, na, erstens, du bist arrogant und respektlos und das ist unhöflich und frech. Wer denkst du, dass du bist, dass du mich verändern darfst und nach deinem Belieben? Und zweitens würdest du vielleicht zu mir sagen, du bist ein Narr, weil du wirst durch deine Einbildung und deine Arroganz nicht die Realität verändern. Ich bin der Markus, ich bin Fliesenleger, ich bin der Sohn von der Ilse, nicht von der Sefta. Das ist die Wahrheit und wenn du dir was vormachst, dann betrügst du dich eigentlich nur selbst. Und genau dasselbe gilt auch für Jesus. Jesus ist, wer er ist, unabhängig von dir, unabhängig von dem, was du glaubst oder nicht glaubst. Und dein Glaube oder deine Entscheidung, das wird deine Zukunft bestimmen, wo du die Ewigkeit verbringen wirst und wie du die Ewigkeit verbringen wirst. Aber es wird ganz sicher nicht die Realität ändern, es wird nicht verändern, wer Jesus ist. Und ich würde sagen, wir sollten vor allem an der Wahrheit interessiert sein. Ja, selbst wenn es manchmal eine unbequeme Wahrheit ist für uns, aber eine unbequeme Wahrheit ist besser als eine bequeme Lüge. Ich meine, was bringt es, wenn wir uns selbst das vormachen? Was bringt es, wenn wir uns an Jesus zurechtschnitzen, der nicht der Realität entspricht? Eines Tages werden wir vor dem echten Jesus stehen und da ist es besser, wenn wir Realisten gewesen sind, als irgendwelche arrogante Träume. Vers 19, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, wahrlich, das ist eine Betonung, wenn ein Wort zweimal wiederholt wird. Jesus sagt hier, was ich jetzt sage, das ist wahr und das ist wichtig für euch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also der Vater und der Sohn sind eins, die sind total kohärent in ihrem Wirken, in ihrem Sein. Da gibt es keinen Widerspruch zwischen den beiden. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Der Vater hat den Sohn lieb. Gott hat seinen geliebten Sohn für uns gegeben. Das zeigt uns, wie sehr er uns liebt. Der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Und dann im nächsten Vers sehen wir diese größeren Werke, von denen er hier spricht. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Also er zeigt größere Werke als diese, also die Kranken gesund macht, was man gerade vorher gesehen haben vor diesem Abschnitt, den wir heute durchnehmen. Und dann Vers 21 sehen wir die größeren Werke. er wird die Toten lebendig machen. Und Jesus hat es getan. Er hat die Tochter des Jairus auferweckt, diesen Sohn in der Stadt Nain, Lazarus natürlich. Und ich glaube, er spricht hier auch über mehr, als dass er nur Menschen ein physisches Leben, ein irdisches Leben zurückgegeben hat. Er gibt auch geistiges Leben, ewiges Leben, Leben in Gemeinschaft mit Gott. Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wir haben hier zwei Dinge, zwei Fakten, die die Juden eigentlich ganz klar hatten. Erstens, nur Gott kann Leben geben. Und zweitens, Gott wird der Richter sein über uns Menschen im letzten Gericht. Und Jesus sagt hier, ich verrichte hier Gottes Geschäfte. Ich gebe Leben und ich werde richten. Also er lässt hier überhaupt keinen Zweifel dran, dass er beansprucht, selbst Gott zu sein. Vers 22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also Gott dem Sohn gebührt dieselbe Verehrung, dieselbe Anbetung, derselbe Respekt wie Gott dem Vater. Lebst du deine Beziehung mit Jesus so? Respektvoll. Ja, Jesus nennt uns seine Freunde und nennt uns seine Brüder, seine Schwestern. Er nennt sich unseren Bräutigam. So nahe dürfen wir ihm sein, so liebt er uns. Aber er ist nicht irgendwie so unser Kumpel oder einer von uns oder so auf derselben Ebene. Er ist auch unser Meister, er ist auch unser Gott. Und mit dem Respekt wollen wir auch die Beziehung mit ihm leben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also was du Jesus tust, das tust du dem Vater. Was du Jesus nicht tust, das tust du dem Vater nicht. Und so keine Religion oder kein Glaube, der Jesus, den Sohn, nicht als Gott ehrt, der ehrt oder die ehrt Gott den Vater. Das ist ein unannehmbarer Glaube für Gott den Vater. So ein solcher Glaube oder eine solche Religion gefällt ihm nicht, ganz gleich, wie religiös die Menschen sind oder wie eifrig die Menschen sind. 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Also wenn du einer Religion ohne Jesus nachfolgst, oder einer Religion, die Jesus zu etwas Geringeren macht als Gott, dann bist du auf dem Holzweg. Dann bist du auf dem falschen Weg. Und das ist die Wahrheit. Ist nicht immer populär, wird nicht immer gern gehört, aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist schwarz-weiß, die Wahrheit ist klar und muss klar gepredigt werden. Und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und die Juden hier haben ganz klar verstanden, was Jesus gesagt hat. Nämlich, dass er selbst Gott ist. Und wer den Sohn nicht ehrt als Gott, der ehrt auch den Vater nicht. Das ist die Wahrheit, das ist die Tatsache. Und dann kommt Jesus wieder auf das Thema ewiges Leben zurück. Leben in Beziehung mit Gott. Er sagt wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also hier wieder diese Betonung. Was ich euch sage, das ist wahr und jetzt hört gut zu, das ist total wichtig. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Also wer mir glaubt, der kommt nicht in Verdammnis, nicht in Gericht. Der ist von dem Tod, von dem geistigen Tod, von der Trennung von Gott in das Leben übergegangen, in das ewige Leben in Gemeinschaft mit ihm. Und er spricht hier von einer gegenwärtigen Erfahrung. Er sagt, wer glaubt, der hat ewiges Leben. Ewiges Leben beginnt hier, in dieser Welt schon. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, ihn einladen als unseren Herrn und Erlöser in unser Leben, dann empfangen wir ewiges Leben von ihm. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott schon hier in diesem Leben erfahren. Das ist eine Lebensqualität, ewiges Leben. Nicht nur ein langes Leben, sondern auch ein Leben mit Qualität, ein Leben in Beziehung, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Das beginnt hier. Glaubst du? Das ist die wesentliche Frage. Wenn du glaubst, dann kannst du auch Sicherheit und Gewissheit haben. Seht hier, wie sicher diese Aussage hier ist. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wer glaubt, welche Art von Glauben ist das? Nicht nur theoretischer Glaube. Irgendwer hat es mal genannt, es ist so ein Aspirin-Glaube. Also, Glaube an ein Medikament meint ja was anderes, als zu sagen, ich glaube, dass ein Medikament von mir aus Aspirin existiert. Sondern wenn ich sage, ich glaube an Aspirin, sage ich eigentlich, ich glaube an die Wirkung von Aspirin. Es bringt ja nichts zu sagen, ja, ich glaube, dass es sowas wie Aspirin gibt und die genug von dem Zeug fressen, die haben vielleicht keinen Kopfweh mehr. Das bringt dir persönlich nichts. Es bringt dir nicht mal was, wenn du sagst, ja, ich glaube, dass es Aspirin gibt und dass alle, die es einnehmen, keinen Kopfweh mehr haben werden. Das bringt dir auch noch nichts. Nee, was musst du tun? Du musst es selber einnehmen. Du musst es dir selber aneignen. Und so ist es mit Jesus auch. Du musst dich ihm anvertrauen, dass er, das klingt jetzt blöd, aber das Medikament ist, das dich von deiner Krankheit, der Sünde heilt und befreit und in Gemeinschaft mit Gott bringt. Das, was er am Kreuz für dich getan hat. Über diese Art von Glauben reden wir hier. Und dann im Vers 25 sagt Jesus schon wieder, wahrlich, wahrlich. Also es betont hier wirklich, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Leute, das ist wichtig, das ist total wichtig. Dieser Anspruch Jesu, Gott zu sein. Dieser Anspruch, dass er Leben geben kann. Dieser Anspruch auch, dass er vor Gericht rettet. Hier wieder im Vers 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Ich glaube, er spricht hier von den geistlich Toten, die getrennt sind von Gott, die auf seine Stimme hören, auf sein Wort hören, sein Evangelium hören, die werden ewiges Leben haben. Denn wie der Vater Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Also Gott ist die Lebensquelle und das Leben, das Jesus hat, das der Sohn hat, ist nicht nur irgendwie abgeleitetes Leben, das vom Vater kommt und das er irgendwie austeilt oder einfach weitergibt. Nee, Jesus sagt, der Sohn selbst hat das Leben in sich selbst. Er ist selbst eine Lebensquelle. Er hat dieselbe Natur wie Gott, der Vater. Er ist Gott eben. Deswegen konnte Jesus sagen, ich bin das Leben. Und im Vers 27 haben wir ein bisschen mehr Info über das Gericht. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, weil er des Menschen Sohn ist. Jesus hat die Fähigkeit, Leben zu geben, die Toten aufzuerwecken, weil er Gott ist. Und hier lernen wir, er hat die Vollmacht und das Recht zu richten, weil er Mensch war. Und wenn Jesus uns richtet, dann wird es absolut fair und absolut gerecht sein. Denn er war in unseren Schuhen. Er war einer von uns. Wird niemand mal sagen können, das ist nicht fair, wenn Gott mich richtet. Wie kann er mich richten, dass ich geklaut habe? Der war noch nie hungrig. Wie kann er mich richten für mein unversöhnliches Verhalten? Er war noch nie ausgestoßen. Weiß nicht, wie es mir geht. Wie kann er mich richten für meine Lust oder meine Habsucht? Er war noch nie versucht. Nee, Gott wird dein Richter sein, aber dieser Gott, dein Richter, wird auch gleichzeitig ein Mensch sein. Ein Mensch, von dem es heißt, im Hebräer 4,15, er war in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden, jedoch ohne Sünde. Also es wird absolut gerecht sein, wenn Jesus dich richtet. Er war in deinen Schuhen, er weiß genau, was es heißt, hungrig zu sein und trotzdem Gott treu zu bleiben. Denk an die Versuchung in der Wüste. Er weiß, was es heißt, abgelehnt zu sein und misshandelt zu werden und schlecht behandelt zu werden von den Menschen. Er weiß, was Versuchung bedeutet. Er kennt all unsere Erfahrungen. Und deswegen ist es gerecht, wenn er richtet. Niemand wird eine Ausrede haben. Aber lasst uns eines auch nicht vergessen, unser Richter ist auch unser Retter. Wenn wir die ganze Stelle lesen, in Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und dann heißt es, lass uns nun mit Freimütigkeit oder mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also wenn du jetzt zu ihm läufst in diesem Leben hier um Vergebung, dann wirst du Gnade und du wirst Barmherzigkeit und Vergebung finden und du wirst gerettet werden. Jesus liebt dich und er versteht dich und er mag dich und er hat alles getan, damit du gerettet werden kannst. Also weise ihn nicht zurück. Vers 28. Wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Es spricht über die leibliche Auferstehung am Ende der Zeit. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Himmel und Hölle. Wir alle werden ewig leben in diesem Sinn. Die Frage ist nur, wo und wie. Johannes 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. 1. Johannes 5, Vers 10. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also ganz einfach, ganz klar. Wenn Jesus hier über ewiges Leben spricht, er ist das Leben. Wer ihn hat, hat das Leben. Und wenn es hier heißt, dass die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts, das Gut und Böse, was hier nicht damit gemeint ist, dass wir uns selbst erlösen können durch gute Werke. So nach dem Motto, gute Menschen kommen in den Himmel, böse Menschen kommen in die Hölle. Wir müssen den Maßstab verstehen, den Maßstab definieren, was ist denn gut und was ist böse in Gottes Augen. In Markus 10, Vers 18 hat Jesus gesagt, niemand ist gut als nur einer, nämlich Gott. Kontext übrigens auch eine Aufforderung hier an diesen reichen Jüngling, Jesus als Gott anzuerkennen. Passt gut zu der heutigen Stelle. Und in Matthäus 5 in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Also das ist Gottes Maßstab für gut. Perfektion. Nur vollkommene, perfekte Menschen kommen in den Himmel. Und es schafft kein Mensch aus sich selbst. Unser Gewissen gibt uns da Zeugnis. Also nur wenn wir uns begleiten lassen mit dieser sündenlosen, perfekten Gerechtigkeit, die Jesus uns anbietet. Dann können wir in den Himmel kommen, dann sind wir wirklich gut. Ich glaube, diese guten und bösen Werke hier in Vers 29 beschreibt die Frucht im Leben von Menschen, die in Beziehung mit Jesus leben oder eben nicht in Beziehung mit ihm leben. Ich glaube, dasselbe, was Johannes im Kapitel 3 beschreibt. Könnt mal vorblättern hier, zwei Seiten, Kapitel 3, die Verse 16 bis 21. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ich glaube, das sind die bösen Werke, von denen wir hier lesen. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also Frucht aus einem Leben in Beziehung mit Gott. Und lass uns zum Abschluss noch den Vers 30 lesen im Kapitel 5. Ich kann nichts von mir selbst tun, sagt Jesus. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesu Gericht wird absolut gerecht sein, in absoluter Übereinstimmung und Einheit mit dem Vater. Sehr klare Worte von Jesus heute Morgen. Jesus beansprucht, Gott zu sein. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott. Wenn du Jesus ablehnst, dann lehnst du Jesus ab, lehnst du Gott ab. Wenn Jesus dich richtet, dann richtet dich Gott. Also wie stehst du zu Jesus? Das ist die wichtigste Frage in deinem Leben. Nächste Woche wird uns Jesus 5 Zeugen nennen, die bezeugen, dass er wirklich der ist, der behauptet hat zu sein. Und Jesus wird auch die Herzenseinstellung der jüdischen Leiter offenbaren, die sie davon abgehalten hat, zu Jesus zu kommen. Der Grund, warum Menschen nicht sich Jesus anvertrauen wollen oder nicht Jesus folgen wollen, ist in der Regel nicht ein Mangel an Klarheit. Wir haben sehr klare Stellen heute. Auch nicht ein Mangel an Zeugen oder Beweisen oder Gründen. Es ist vor allem ein geistiges Problem, eine Herzenseinstellung. Heute nur so viel als Anwendung aus Vers 30. Ich hoffe, dass du nicht deinen Willen suchst, sondern auch den Willen dessen, der dich gesandt hat. Johannes 20 heißt es, Jesus sprach zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Also ich hoffe, dass du ein offenes Herz hast für Jesus heute Morgen, dass du Jesus deinen Retter und deinen Herrn sein lässt, dass du zu ihm sagen kannst, so wie Thomas es gesagt hat, mein Herr und mein Gott, dass du ihm mit Ehrfurcht begegnest. Ich hoffe, du bist dir sicher, dass du ewiges Leben hast. Und wenn nicht, dann lass uns doch noch drüber reden, nachher. Ist wichtig, dass wir da Klarheit haben. Und für diejenigen von euch, für die alles klar ist, sie sagen, ja, ich habe kein Problem damit, ich kann annehmen, dass Jesus Gott ist, ich weiß, ich habe ewiges Leben, weil ich ihm vertraue. Ich möchte euch eine andere Frage als Anwendung mitgeben. Was ist das, was dein Leben grundlegend ausmacht? Ist es dein Dienst? Ist es vielleicht eine Vision? Deine Familie? Vielleicht das Reich Gottes, was dich begeistert, die Arbeit am Reich Gottes? Das ist alles schön und gut, aber wir sehen in unserem Vorbild Jesus, dass seine Grundlage eine andere war, nämlich die Beziehung mit dem Vater. Kurz 5 Punkte hier. Erstens, er reflektierte den Vater in Vers 17. Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Zweitens, er stand im Kontakt mit dem Vater. Vers 19 sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Wir müssen unseren Vater suchen im Gebet und seine Führung suchen, uns führen lassen von ihm. Drittens, er war sicher in der Beziehung mit dem Vater, im Vers 20. Das heißt, der Vater hat den Sohn lieb. Dasselbe gilt für dich. Wenn du in Jesus bist, bist du ein Kind Gottes und du bist geliebt von dem Vater. Und da ist unser Wert, da ist unsere Sicherheit in unserem Leben, dass wir geliebt sind von der wichtigsten Person, die existiert. Viertens, er lebt in Harmonie oder Übereinstimmung mit dem Vater. Im Vers 21, wie der Vater tut, der auferweckt, so auch der Sohn. Es war alles in Übereinstimmung. Und fünftens haben wir im Vers 30 gesehen, er lebt in Unterordnung unter dem Vater. Sagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Sehr einfaches Lebensprinzip eigentlich. Lebe ausgerichtet auf Gott, deinen Vater. Sodass nichts anderes in deinem Leben wichtiger ist oder überhaupt wichtig ist im Vergleich zu ihm und zur Beziehung mit ihm. Und wenn es so ist in unserem Leben, dann wird alles andere automatisch und wunderbar, wunderschön seinen richtigen Platz einnehmen. Dein Leben wird fruchtbar sein und deine Beziehungen werden reich sein und gesegnet sein und dein Dienst wird erfolgreich sein. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Und das ist Gott in unserem Leben. Lasst uns so mit ihm leben, wie Jesus mit dem Vater gelebt hat und lebt. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du gekommen bist und uns Gott offenbart hast. Du bist ein wunderbarer Gott, du bist heilig, du bist perfekt, du bist gerecht. Und trotzdem liebst du uns, Herr, und bist barmherzig und treu und wir sind so beschenkt, dass wir dich kennen dürfen. Und ich möchte einfach beten, dass wir dich wirklich Gott sein lassen in unserem Leben. Nicht irgendwie nur rumspielen oder dich irgendwo am Rücksitz oder Beifahrersitz in unserem Lebensauto haben, sondern dass du wirklich am Steuer sitzen darfst. Dass wir dich Gott sein lassen. Und ich bitte dich, fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Gebrauch uns als deine Werkzeuge. Wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Rüst uns zu, damit wir deine Zeugen sein können. Amen. Ich möchte noch mit einer kurzen Praiseland-Geschichte abschließen. Eines, was mich diese Woche sehr berührt hat, war, dass wir einen behinderten jungen Mann mit auf dem Camp hatten diese Woche. Der war blind und hatte auch eine geistliche Behinderung. Und wir hatten einen tollen Freund aus Wien, Pauli, der ist 77 Jahre alt und er ist schon seit Jahren bei Praiseland immer wieder dabei. Und er hat sich persönlich gekümmert um diesen Lars, hieß der. Und das war einfach schön zu erleben. Der Lars war gut für uns als Camp auch. Ich denke, da haben viele eine tolle Erfahrung gemacht. Und es war auch schön zu sehen, wie die Camper ihn mit reingenommen haben. Und eines, was ich wunderschön fand, ist, dass der Lars eines Morgens zu seiner Mama gesagt hat, Mama, das Leben ist schön. Und ich glaube, das hat er bisher noch nie gesagt, weil in seinem normalen Leben, sage ich mal, wird er eher gemobbt und abgelehnt. Und das war schön, dass er das erfahren durfte. Und es war schön, dass wir ein Stück weit Gottes Werkzeuge sein durften, um seine Liebe, die er für den Lars hat und für jeden Menschen hat, weitergeben durften. Und die Gelegenheit habt auch ihr. Ihr seid seine Botschafter. Nicht nur, dass wir anderen Menschen das Evangelium weitererzählen dürfen, so wie die Anna das vorhin erzählt hat und erleben durfte, wie Gott einen Menschen rettet und sie gebraucht, um ihn zu sich zu führen. Das ist wahrscheinlich die geilste Erfahrung, die es gibt im Leben, aber dass wir auch seine Liebe weitergeben dürfen. Ein Stück weit Menschen berühren dürfen. Mit der Liebe, mit der Jesus uns berührt hat. Also, lasst uns offen sein dafür. dass wir rausgehen und Jesus repräsentieren und seine Werke tun, wie er die des Vaters getan hat. Lass uns verfügbar sein für ihn. Ist egal, ob du 5 Jahre alt bist oder 77. Gott will dich gebrauchen und er kann dich gebrauchen. Und das ist sein Plan für dein Leben. Und da wird unser Leben reich und da wird unser Glaube echt, wenn wir das mit uns tun lassen und uns ihm einfach zur Verfügung stellen. Lasst uns das tun, diese Woche. Und der Herr segne euch und fülle euch mit seinem Heiligen Geist und rüste euch zu mit seiner göttlichen Kraft, dass ihr seinen Willen tut diese Woche. Und bleibt dran an ihm. Das ist das Wichtigste. Amen. Der Herr segne euch.